Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und wenn ihr schon vorige Folgen dieses Podcasts gehört habt, dann ist es euch wahrscheinlich schon aufgefallen. Wir klingen jetzt ein bisschen anders. Unser Podcast hat also ein kleines Audio-Update erhalten. Aber wir sind natürlich weiter der Runner's World Podcast. Und damit nochmal herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, heute präsentiert von Adidas. Worum geht's in dieser Folge? Mein Kollege Urs Weber war unterwegs in Paris und hat dort den deutschen Läufer Philipp Flieger getroffen. Und der Name sagt vielen von euch wahrscheinlich auch schon was. Philipp war ja schon beim Olympischen Marathon dabei zum Beispiel und ist inzwischen sogar auch selbst noch Podcaster. Darüber haben sich Urs und Philipp natürlich auch unterhalten, aber eben auch generell über Philipps Laufkarriere, seine weiteren Pläne und den neuen Schuh, der in Paris vorgestellt wurde, wo sich die beiden getroffen haben. Und dann will ich jetzt eigentlich auch gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ich würde sagen, bleibt einfach dran, hört euch gerne das Gespräch selbst an und habt viel Spaß beim Hören dieser Podcast-Folge.
Heute im Runner's World Podcast zu Gast ist Philipp Flieger. Hallo Philipp.
Ja, hallo Urs. Schön, dass wir uns mal wieder gesehen haben. Heute aus Paris und freue mich sehr, mal wieder bei euch im Runner's World Podcast zu Gast sein zu dürfen.
Tatsächlich in Paris und wir konnten gestern schon zusammen laufen. Yeah, an der Seine.
Ja, also ich sag mal so, jetzt wenn man aus Regensburg kommt und da ist es natürlich jetzt gerade in dieser Jahreszeit doch auch durch die Donau bedingt oftmals sehr, sehr grau, war wahnsinnig schön durch Paris zu laufen, vor allem auch natürlich mit der Sonne im Gesicht,
Was will man mehr. Traumwetter gestern. Jetzt stellen wir dich erstmal kurz vor. Philipp, wobei die meisten Runner's World Podcast-Hörer werden dich kennen als Profiläufer, Eliteläufer, Olympiateilnehmer, auch als Podcaster und Influencer, auch als Adidas-Markenbotschafter, übrigens auch seit knapp 4 Monaten Vater. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Kleine Tochter, ne?
Genau, ja, kleine Tochter. Ganz neuer Lebensabschnitt, der jetzt gerade beginnt.
Und Philipp, du bist einer der sicherlich bekanntesten und erfahrensten deutschen Langstreckler und Marathonläufer. Wann hast du angefangen, wollte ich fragen, aber seit wann bist du Profi?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil das, glaube ich, sehr stark abhängt, wie man das definiert. Also für mich war, oder ich sage mal, ich verwende den Begriff Profiläufer so bezogen auf, ab wann ich sozusagen wirklich mit dem Sport, der natürlich als Hobby begonnen hat, der immer noch eine große Leidenschaft ist, aber in dem ich mein Geld verdienen konnte. Und das war eigentlich für mich so nach dem Abschluss meines Bachelorstudiums, also von 2012 auf 2013, habe ich damals meinen ersten Adidas-Vertrag unterschreiben dürfen. Und ab diesem Zeitpunkt...
10 Jahre?
Ja, es ist das 11. Jahr. Das fühlt sich auch ein bisschen crazy an, echt inzwischen. Aber ja, lange Zeit schon. Und genau, seitdem würde ich mich als Profi bezeichnen.
Wo stehst du heute? Was machst du aktuell? Was planst du in diesem Jahr, Philipp?
Ich sage jetzt mal, ganz ungewöhnlich für einen Leistungssportler ist meine Jahresplanung noch nicht ganz abgeschlossen. Da gibt es immer noch ein paar Erwägungen im Hintergrund. Das hängt aber natürlich auch tatsächlich mit der Geburt meiner Tochter zusammen. Ich habe mich entschlossen, im Frühjahr keinen Marathon zu laufen, weil ich tatsächlich auch die letzten Wochen und Monate jetzt nicht so trainiert habe, wie ich das üblicherweise tue. Normalerweise für diejenigen, die mich vielleicht noch nicht kennen oder die mir vielleicht auf Insta nicht folgen. Ich bin sonst zu der Jahreszeit sehr viel auch in Kenia im Trainingslager. Oft eben auch 1 bis 2 Monate und das wollte ich jetzt auf jeden Fall nicht machen, sondern ich wollte auch zu Hause sein bei meiner Familie und dementsprechend, Training ist aktuell ein bisschen in einer reduzierteren Form, findet der statt. Berliner Halbmarathon ist auf jeden Fall gesetzt und wir gucken mal, ob wir vorher vielleicht noch ein anderes Rennen mit einbauen können.
Das heißt, Fokus ist dann auf der zweiten Jahreshälfte für dich?
Genau, tendenziell eher auf der zweiten Jahreshälfte. Da gibt's natürlich die Klassiker-Termine. Logischerweise Berlin spielt natürlich als Mitglied des Marathon-Team Berlin auch immer eine exponierte Rolle und ist natürlich auch nicht umsonst nach wie vor eine sehr schnelle Strecke, bekanntermaßen. Das ist sicherlich was interessant ist und da schauen wir mal, wie dann der weitere Jahresverlauf läuft.
Auch für dich eine schnelle Strecke. Kennst dich ja gut aus in Berlin.
Ne? Ja, richtig.
Gute Erfahrung gemacht, ja. Philipp, wir haben eben schon mal ein bisschen vorher darüber gesprochen. Es ist ja so, dass wir, wie soll ich sagen, lange Jahre ein bisschen eine Durststrecke hatten bei den Elite-Langstrecklern. Dann kamst du zusammen mit ein paar anderen, Arne Gabius war mit dabei, ne? Wer war noch so die Ersten, die mal wieder so ein bisschen an europäische Spitzenklasse anschließen konnten. Und jetzt seid ihr im ganzen Feld von wirklich guten, talentierten, super Nachwuchsläufern, ne?
Absolut. Also es ist momentan einfach beeindruckend und auch wahnsinnig schön zu sehen, was da jetzt momentan los ist, jetzt im Speziellen im Bereich Straßenlauf und Marathon, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Das ist gigantisch, was sich da entwickelt hat in den letzten Jahren, was da für eine Dichte vorhanden ist. Das war vor einigen Jahren tatsächlich noch ein bisschen anders. Ich erinnere mich noch dran, so 2014, 2015, 2016, da war das recht ausgedünnt, möchte ich sagen. Ja. Da gab es im Marathonbereich nicht so viele Leute. Du hast Arne Gabius angesprochen, der war damals sicherlich dominierend, der auch damals den deutschen Rekord gebrochen. Und ich meine zu glauben, ich bin ziemlich sicher, dass damals dann Julian Flügel, Arne war ja dann unter anderem auch verletzt, Hendrik Pfeiffer war damals dann ja leider auch verletzt. Julian Flügel und ich waren die ersten deutschen Männer bei Olympischen Spielen seit, glaube ich, knapp 20 Jahren, genau, meine ich. Das ist ja, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Das ist schon verrückt gewesen irgendwie. Und was danach dann jetzt entstanden ist für einen Boom, auch im absoluten Spitzensportbereich, ist schön, weil ich glaube auch, dass es der breiten Masse natürlich Freude macht, so eine Entwicklung mitzuverfolgen, gerade bei jungen Athleten. Ich bin jetzt, muss man auch sagen, ich bin jetzt eher noch der Laufopa, der noch da ist in diesem Leistungssport, in dem Leistungssportbereich. Jetzt mit, im Sommer werde ich 36, da bin ich schon mit Abstand der Älteste, der aktuell noch aktiv ist da. Aber es gibt halt sehr viele, die wirklich jetzt schon auch so mit Mitte 20 diesen Schritt Richtung Straße machen, also eine ganz bewusste Entscheidung. Ja. Und das trägt sicherlich dazu bei, dass wir momentan so eine starke Entwicklung haben.
Eine starke Entwicklung, die auch verfolgt wird, begeistert verfolgt wird und wo sich auch die Entwicklung so ein bisschen gegenseitig hochschaukelt. Ne? Also wir haben jetzt, du bist damals relativ ungefährdet, sage ich mal, zu deinem Olympiaticket gekommen. Es war klar, dass du die Fahrkarte zu Olympischen Spielen, zum Marathonlauf lösen kannst. Diesmal gibt es tatsächlich bei den Männern und vor allem auch bei den Frauen echt Konkurrenz. Wer wird 2024 in Paris dabei sein bei den Olympischen Spielen? Ne? Eigentlich eine Traumsituation, oder?
Ja, für alle Fans des Sports auf jeden Fall. Man muss auch sagen, dass in der Szene, würde ich mal sagen, bei uns im Großen und Ganzen herrscht da, glaube ich, auch ein sehr kollegiales Verhältnis untereinander. Ich glaube schon, dass diese, wie du angesprochen hast, diese Konkurrenzsituation alle irgendwo beflügelt, zu schauen, wo kann man eben noch 1-2% irgendwo rausholen. Auch zum Beispiel gerade Höhentrainingslager Kenia, so ein Klassiker. Mhm. Da ist ja inzwischen wirklich im Frühjahr üblicherweise nicht jeder, aber schon sehr viele von uns zeitgleich dann. Man trainiert natürlich dann da auch zusammen. Das ist ja jetzt nicht so, dass dann jeder für sich selber laufen geht, sondern das trägt schon auch dazu bei, glaube ich, dass man das Niveau im Training auf jeden Fall nochmal hochzieht. Und also es ist ein Überangebot an sehr, sehr guten Namen, die sich für Paris, glaube ich, empfehlen können. Da zähle ich mich, um ganz ehrlich zu sein, überhaupt nicht dazu. Da gibt es inzwischen schon viel jüngere und viel schnellere Athletinnen und Athleten. Und das ist auch gut so. Das wird nämlich sehr spannend sein. Ich glaube, dass wir da wirklich auch extrem gut abschneiden können. Ich verweise auch gerne hier nochmal auf die Europameisterschaften in München im vergangenen Sommer. Ich glaube, das hätte man im Vorfeld nicht erwarten können, so muss man es, glaube ich, sagen, dass sowohl Männer als auch Frauen so gut dort abschneiden. Ja? Auch in der
Goldmedaillen im Marathonlauf.
Absolut, auch in der Breite. Man muss ja auch mal die Ergebnisse hinter den hinter zum Beispiel Richard, der natürlich zu Recht ja auch da im Rampenlicht steht, aber auch da waren ja wirklich sehr gute Männerergebnisse, bei den Frauen noch brutaler. Da waren ja, glaube ich, alle 5 Mädels waren, glaube ich, in den Top 20, wenn mich nicht alles täuscht. Das muss man schon mal herausheben und tut der Sache gut. Insofern glaube ich auch, dass das für Paris 2024 auch für die Fans des Sports sehr, sehr spannend sein wird, was jetzt so im weiteren Jahresverlauf auch an Marathon-Ergebnissen dann noch gelaufen wird. Und das wird, glaube ich, bis zum Nominierungszeitpunkt, wahrscheinlich ja dann im April 2024, glaube ich, noch ein sehr offenes Rennen sein.
Mhm. Wird auf jeden Fall spannend und die Begeisterung wächst. Also man kann das übrigens auch gerade hier sehen. Ne?
Ja.
Wir haben es gestern hier in Paris beim Lauf durch Paris gemerkt. Hier ist natürlich alles schon so ein bisschen im Vorstartfieber.
Ne? Ja. Man merkt schon, dass die Stadt, glaube ich, wirklich richtig Bock drauf hat, das auch ausrichten zu dürfen. Und da waren, glaube ich, einfach die letzten beiden Spiele aus verschiedenen Gründen ein bisschen problematischer, einfach so diesen Hype richtig zuzulassen. Klar, wir alle wissen, Covid hat sicherlich da viel genommen, auch in Tokio, was an, ich sag mal, an Unbeschwertheit auch für Fans vor Ort und auch für die Athleten, muss man auch sagen. Rio war ich selbst, ist einfach auch aus anderen Gründen jetzt nicht. Da gab es keine große Begeisterung in der Breite der Bevölkerung, was auch seine Gründe hat mit den ganzen Korruptionsgeschichten drumherum. Und ich glaube, dass nach London, was, glaube ich, wirklich exorbitant außergewöhnlich war, was die Stimmung, die Begeisterung der Stadt und so weiter anbelangt, ich glaube, dass Paris dem nicht in vielen nicht nachstehen wird.
Ja, das glaube ich auch. Und für uns ist es natürlich auch nah, ne? Also im wahrsten Wortsinne ist, man kann es schnell erreichen und Paris ist einem natürlich vertraut und es ist einfach eine mega tolle Weltmetropole, tolle Stadt. Und sag mal, du hast es eben schon angesprochen, du warst in deiner Karriere schon oft in Kenia, was früher noch echt exotisch war. Ich weiß noch, als Dieter Baumann damals nach Kenia reiste, da war er noch echt ein Exot und Einzelgänger. Mittlerweile wissen wir sehr viel mehr über die kenianischen Trainingsmethoden, über das Umfeld, was da so förderlich ist, auch für den Langstreckenlauf. Du nützt das auch sehr viel. Du hast es jetzt selbst gesagt, du hast eine über 10-jährige Profiläuferkarriere. Wenn du jetzt mal so das überschaust, was hat sich so entwickelt und was machst du heute anders? Wo hast du heute einen anderen Wissensstand als zu Beginn deiner Karriere, deiner Laufbahn?
Da gibt es, glaube ich, verschiedene Aspekte, die da interessant sein können. Also das eine ist, glaube ich, man muss, glaube ich, die Bereitschaft irgendwo haben, sich konstant weiterentwickeln zu wollen. Also nur weil ein Trainingsmechanismus oder ein Trainingsprinzip eine Zeit lang funktioniert, bedeutet das nicht, dass das immer so weitergehen wird. Der Körper lebt natürlich davon, dass er verschiedene Reize bekommt. Das heißt, man muss schon auch gedanklich offen sein, Trainingsprinzipien, die man in der Vergangenheit verfolgt hat, in Frage zu stellen und auch vielleicht zu verändern. Hat bei mir auch damals dazu geführt, dass ich dann irgendwann meine Regensburger Trainingsgruppe verlassen habe, wo ich 13 Jahre war. Also ich habe da ganz viel zu verdanken, aber ich habe mich da auch auf einem Plateau bewegt und hatte dann auch das Gefühl, okay, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder zu akzeptieren, dass es irgendwie so jetzt nicht mehr weitergeht, oder so wie natürlich Leistungssportler immer denken, dann sagt man, bevor man jetzt vermeintlich die Schuhe an den Nagel hängt, versucht man vielleicht nochmal was anderes auszuprobieren. Das hat dazu geführt, dass ich dann auch 2019 genau das erste Mal in Kenia war, danach dann mein Training übergangsweise selbst in die Hand genommen habe, hat für mich nicht gut funktioniert. Auch interessant vielleicht, nicht weil ich nicht so das Basiswissen hätte, einen Trainingsplan zu erstellen, sondern...
Erklär mal kurz, du hast also deine Trainingspläne selbst gesteuert, korrekt, geschrieben.
Für ein halbes Jahr, ja. Das Problem ist, natürlich hast du das Wissen, wie sowas geplant werden soll, aber gerade in kritischen Phasen, zum Beispiel einer Marathonvorbereitung, die ganz normal sind, weil man mal erschöpft ist, weil man vielleicht mal drüber ist, ein bisschen drunter ist, vielleicht ein Wettkampfergebnis zwischendurch hat, wo man nicht so happy mit ist. Man ist halt sich selbst gegenüber natürlich nie objektiv. Und oftmals ist es so, dass man dann sagt, wenn was nicht passt, dass man vermeintlich mehr draufhaut, also noch härter trainiert. Das ist aber selten tatsächlich sinnvoll.
Förderlich,
genau. Es ist so eine objektive Instanz zu haben, die einfach zur richtigen Zeit auch dann eine Entscheidung vorgibt, wir machen das so oder wir machen das so. Finde ich auch mit, wie gesagt, deutlich über 30, was ja nach einer langen Karriere ist, immer noch empfinde ich als extrem bereichernd. Und durch Zufälle kam ich ja dann zu Renato Canova, der tatsächlich mein Weltbild von was ist im Training möglich nochmal sehr auf den Kopf gestellt hat. Und wenn man mit ihm spricht, er hat eine sehr begeisternde Aura einfach auch, weil er natürlich sehr viele großartige Athleten schon trainiert hat. Da bin ich ein ganz kleines Licht, um die er sich da kümmert. Bei ihm ist aber so, wenn du manchmal hörst, was da möglich ist, was ein Sondre trainiert, was ein Julian Wanders trainiert etc., dann kann man es sich schwer vorstellen. Aber wenn du dann in Kenia bist, mit ihm, mit Julian und mit Sondre und dort trainierst oder jetzt auch mit Amanal, der viel dort in der Gruppe mittrainiert, Amanal Petros, du siehst ja, was auch ein Josphat Boyd oder ein Eric Kiptanui, was die da täglich machen und dann denkt man sich, okay, krass. Also es ist scheinbar möglich, dass man das machen kann. Und das fand ich extrem spannend. Bin ja danach auch nochmal drei kleinere Bestzeiten eigentlich gerannt. Also von 10 Kilometer Straße, Halbmarathon und Marathon. Und unter anderem würde ich sagen, was noch vielleicht abschließend ein großer Unterschied zu früher ist, ist so Mitgefühl mit sich selbst zu haben. Also das klingt jetzt erstmal komisch, muss ich vielleicht kurz erklären. Mit Anfang 20 ist man sehr, sehr hart zu sich selbst. In allen Belangen, auch bei Rennen, die nicht so gut laufen. Und die Schlussfolgerung ist immer so ein bisschen, ja, ich muss noch härter machen, Dass man auch Phasen hat, wo Rennen nicht so gut laufen können und dass man das auch mal akzeptiert und auch eher dann zu sagen, ich nehme mal 2 Tage raus, statt dann zu versuchen, irgendwie das Programm irgendwie nachzuholen oder zu übertrumpfen, ist oftmals, glaube ich, der smartere Ansatz, weil zu wenig hart trainieren, glaube ich, wenige bei uns in unserem Feld, sozusagen manchmal bewusst einen Schritt zurückzugehen, zu sagen, hey, ich akzeptiere, dass das jetzt nicht so gut gelaufen ist, ich nehme aber vielleicht mal 2-3 Tage ein bisschen raus, lasse ein bisschen Luft dran, hilft wirklich oft, dass nicht nur die Leistung vielleicht dann nochmal sich weiterentwickelt, sondern oftmals auch tatsächlich überflüssige Verletzungen zu vermeiden, in die man genau dann reinrennt eigentlich.
Hast du so eine körperliche Intelligenz entwickelt über die Jahre, weil du hattest ja auch mal Rückenprobleme oder so, musstest dann mal aussteigen und so, und weißt du heute besser auf deine Körpersignale zu reagieren?
Ich würde sagen, ja. ich versuche sie eben nicht zu ignorieren, was man, glaube ich, in jüngeren Jahren als sehr, sehr ehrgeiziger Anfang 20er sozusagen wahrscheinlich seltener macht. Man denkt da noch ein bisschen so, ja, auch vielleicht mit der jugendlichen Überheblichkeit, dass das ja mit dem Kopf durch die Wand immer irgendwie geht. Das geht auch einmal, das geht auch zweimal, aber irgendwann...
Ja, Anfang 20-Jährige sind auch weniger verletzungsanfällig, muss man auch sagen.
Genau, ne? Also die sind dann zum
30
einen...
30 ist das anders, ne?
Richtig, die sind schon mal resistenter. Aber auch da ist es so, dass sicherlich die ein oder andere Verletzung damals schon vermeidbar gewesen wäre, wenn man einfach mal ein bisschen nachgiebiger da auch sich selbst gegenüber gewesen wäre und den Ehrgeiz vielleicht ein bisschen zurückgestellt hätte. Es ist aber auch so, und das hast du gerade angesprochen, natürlich mit Mitte 30, ich springe morgens nicht mehr so aus dem Bett wie ich mit Mitte 20, das ist auch ganz klar.
Zumal jetzt wahrscheinlich mit unterbrochenen Nächten, ne? Mit einem vier Monate alten Baby zu Hause. Ne?
Das sowieso, sowieso nochmal ein anderes, wie soll ich sagen?
Eine Herausforderung. Ne?
Absolut, also Regeneration und Schlaf ist momentan jetzt sicherlich eine sehr neue Erfahrung, wie das sonst in der Vergangenheit der Fall war.
Und wird nicht überschätzt. Ne?
nein. Ja. Also da merke ich natürlich auch, dass ich heutzutage wirklich, dass ich meinem Körper in den vergangenen Jahren viel abverlangt habe.
Ja.
Das ist Teil des Leistungssports. Leistungssport ist halt kein Gesundheitssport auf dem Level, wie wir das machen. Das muss man vielleicht auch ab und zu nochmal betonen, weil das auch gerne mal so ein bisschen glorifiziert wird. Mhm. Und natürlich merkt man Mitte 30, dass da dass man da nicht mehr ganz so agil morgens ist wie früher. Und deswegen ist es eigentlich immanent wichtig, so eine Art von Gefühl zu versuchen zu entwickeln. Ganz umgehen geht halt auch nicht immer, weil natürlich findet halt Leistungssport in aller Regel außerhalb einer Komfortzone statt.
Ja.
Aber dazu eine gewisse Balance für sich zu finden, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Kunst.
Richtig, ja. Philipp, lass uns mal einen kleinen thematischen Haken schlagen oder einen Bogen zu einem anderen Thema, weil wir sitzen hier beide in Paris, auch deshalb, weil wir beide so ein bisschen Schuh-Nerds sind. Also wenn immer wir uns treffen, haben wir ein herrliches Thema, über das man sich den ganzen Abend unterhalten kann, über die Laufschuhe. Und wir haben hier gestern gerade tatsächlich den neuen Adidas Ultraboost Light vorgestellt bekommen. Aber gib uns mal zunächst, bevor wir uns den Schuh mal jetzt bildlich ein bisschen vor Augen führen, gib uns mal einen Blick frei in deinen Schuhschrank. Wie viele Laufschuhe stehen da bei dir zu Hause?
Da muss ich jetzt aufpassen, ob meine Frau auch den Podcast hier hört, weil ich sage grundsätzlich, dass ich viel zu viele Schuhe habe. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich könnte jetzt keine konkrete Zahl nennen. Also als jemand, der irgendwie seit über 10 Jahren bei Adidas ist, mangelt es mir logischerweise nicht an Laufschuhen zu Hause.
Wobei, lass mich da mal gleich einhaken, es mangelt dir auch deshalb nicht, weil du jemand bist, der sehr viel austestet. Ne? Also
genau.
Wir haben eben hier mit einer Leistungsläuferin gesprochen aus Kenia, die nannte 2 Schuhe, in denen sie trainiert und Wettkämpfe läuft. Untypisch, auch heute das, ne? Aber es gibt diesen Typ Elite-Läufer auch, der verlässt sich auf 1-2 Modelle und denkt, ja, alles gut und ist auch unproblematisch. Aber du bist natürlich schon jemand, der auch gerne tüftelt, oder?
Genau, also ich bin, wie du schon vorher gesagt hast, ich bin auf jeden Fall ein Laufschuh-Nerd. Mich interessiert das, warum bestimmte Modelle konzipiert werden oder wie sie auch verändert werden über all diese Jahre, was so der Gedankengang dahinter ist. Ich kenne natürlich jetzt auch schon viele Leute auch aus den Entwicklungsteams von Adidas und ab und an wird da auch mein Input herangezogen. Es ist so, dass Adidas ja wirklich eine sehr breite Produktpalette eigentlich anbietet und wir haben vorher auch, den Begriff fand ich sehr gut, Werkzeugkasten trifft es, glaube ich, ganz gut.
Ja.
Es ist ein Werkzeugkasten, wo für bestimmte Bedürfnisse, auch für bestimmte Lauftypen auch Modelle entwickelt werden, sodass eigentlich jeder, egal ob Leistungssportler, Breitensportler, Marathonläufer oder was auch immer, den Schuh finden kann, der für ihn richtig ist oder für den Trainingszweck. Und ich würde sagen, regelmäßig in Benutzung sind bei mir in einer normalen Trainingswoche wahrscheinlich so 5 bis 6 Modelle. Wobei man da natürlich auch ein bisschen in der Gewichtung unterscheiden muss. Die Adizero-Modelle, also sprich die Schuhe, mit denen wir dann auch irgendwie Wettkämpfe oder Tempoeinheiten laufen, haben natürlich den geringsten Anteil am Kilometervolumen pro Woche. Das muss man ja auch nochmal hervorheben. Ja. Also nur weil der Adios Pro 3 ein geiler Wettkampfschuh ist, macht immer Spaß, den zu laufen. Aber ich laufe natürlich mit dem jetzt nicht jeden Dauerlauf oder sowas.
80% oder wie viel deines Trainings sind im Dauerlauftempo?
Sehr gut geschätzt. Ich würde auch sagen, so 70-80% sind irgendwo in einem Grundlagentempo.
Ja.
Und dann hast du dann natürlich Einheiten, wo es vielleicht um Schwellentraining geht, auch um irgendwie laktazides Training, wo man natürlich dann eher im Adizero Segment unterwegs ist, der Schuhe. Du hast vorhin den Ultraboost Light angesprochen. Ist für mich super spannend gewesen, den überhaupt hier präsentiert zu bekommen, die Möglichkeit zu haben, auch da mit Entwicklern sprechen zu können, was da die Gedankengänge waren, den weiterzuentwickeln, weil ich tatsächlich von Anfang an ein Fan vom Ultraboost war. Und auch als damals schon Leute immer gesagt haben, ja, ist eigentlich ein bequemer Schuh, aber eher so in der Freizeit, weil ich immer, hey, das ist auch ein geiler Schuh zum Laufen, ehrlich gesagt, für halt die Easy-Läufe, sag ich jetzt mal.
Vor allen Dingen muss man von vornherein sagen, der Ultra Boost 19 damals, die Original-Version, die es immer noch gibt, das ist als Laufschuh konzipiert. Ne?
Also ja,
das
richtig.
Hat tatsächlich uns in der Testredaktion auch immer ein bisschen geärgert, eigentlich, dass der so als Freizeitschuh bezeichnet wurde. Das ist kein Freizeitschuh, ne? Das ist ein reiner Laufschuh. Meinetwegen war es dann so, dass manche Leute den gerne in der Freizeit genutzt haben.
Genau.
Fair enough, können sie gerne machen, aber es war natürlich ein reiner Laufschuh. Jetzt bist du sehr, ich sag es oder drück's mal so aus, Laufschuh-sensitiv. Das heißt, du hast ein sehr gutes Gespür am Fuß. Wir haben jetzt gestern diesen Ultra Boost Light gelaufen, jetzt mal ohne ins technische Detail zu gehen, aber was sicherlich am herausragendsten ist, der ist über 30 Gramm leichter als der Vorgänger, der 22er. Der große Wechsel kam eigentlich schon in einem Jahr davor, technologisch. Spürst du das? Spürst du so einen Unterschied und spürst du so diese tatsächlich gar nicht so großen Veränderungen zum Vorgänger konstruktionstechnisch am Fuß?
Also ich würde sagen, auf jeden Fall, da ich leider nicht gesegnet bin mit einem Fuß, der Sample Size ist, also Sample Size muss man vielleicht kurz erklären, es gibt natürlich bei den großen Herstellern eine definierte Größe, bei Adidas ist es in aller Regel, ich glaube, 42, 43, wo halt Prototypen und dann auf Basis von einem Leisten entwickelt werden und dann natürlich auch von Personen getestet wird, die diese Schuhgröße haben. Ich habe natürlich mit 1,89 Meter dementsprechend etwas größere Füße. Ich bin eher so zwischen 45.
Du bist ungewöhnlich groß für einen Langstreckler, ne?
Ja, also das stimmt.
Weniger so groß wie du, ne?
Das stimmt, ja. So 45, 46. Das heißt, ich bin immer ein bisschen late to the party, wenn es darum geht, neue Schuhe auch dann selbst mal ausprobieren zu können. Das heißt, ich bin wirklich gestern hier das allererste Mal im Ultra Boost Light gelaufen. Und ich habe auf jeden Fall den Eindruck, dass der Schuh sich ein bisschen dynamischer läuft, aber auch, das ist sicherlich auch mit dem der Gewichtsreduktion von 30% sicherlich verbunden. Ich war oder bin immer auch ein bisschen in Sorge. Man hat ja zwei Herzen in einer Brust. Man freut sich immer über Neuentwicklungen, aber Sachen, die einem Schuh mir gefallen, da hofft man natürlich, dass die jetzt eher so nicht berührt werden. Und ich bin sehr happy, dass sie zum Beispiel den Fit und das Upper nicht so wahnsinnig verändert haben, weil ich mag dieses, auch wenn ich gerade sage, ich gehe jetzt hier mal Nachmittag einen lockeren Lauf machen, regenerieren, dann finde ich super, wenn du Komfort hast. Ich finde super, wenn du dieses sockenähnliche Gefühl hast. Das aber beim Ultra Boost finde ich, und das ist wirklich ja besonders, auch trotzdem genügend Halt, dem Fuß genügend Halt gibt. Nicht, dass du das Gefühl hast, du schwimmst jetzt darüber raus. Und das ist da schon auf jeden Fall gewährleistet.
Darauf legst du auch Wert, auch bei als Elite-Läufer. Du
brauchst ich mag auch mal einen Schuh, wo man wirklich entspannt und gemütlich dahin traben kann. Wobei, das kann man vielleicht auch mal sagen, also ich habe auch schon im Ultra Boost ganz normale Dauerläufe gemacht. Normaler Dauerlauf für mich ist irgendwas zwischen 3,30 und 3,40er Tempo. Ist jetzt nicht so, dass man mit dem Schuh das nicht machen kann. Er ist halt ein bisschen schwerer natürlich als vielleicht andere Modelle, die man sonst alternativ für so einen Dauerlauf nehmen kann. Ich habe das sonst auf den Solar Glide oder sowas. Aber ich mag den Schuh, ich war immer...
meine Theorie ist ja, dass der neue Ultra Boost Light dafür noch besser geeignet ist. Also der ist auf jeden Fall dynamischer. Ne?
Genau.
Da sprechen wir nächstes Mal drüber. Wir müssen natürlich einen kleinen Bogen jetzt auch mal schlagen, ohne dass wir jetzt einen Podcast über 10 Stunden machen, was easily möglich wäre mit dir. denn du hast die ganze Entwicklung auch der Carbon-Schuhe, der Super-Shoes mitgemacht.
Ja.
2016, Olympia, gilt auch so ein bisschen mit als das Startjahr, wo diese Schuhe mit der Carbon-versteiften Mittel und vor allen Dingen, und das ist ja eigentlich das Entscheidende bei den Schuhen, dieser reaktive Mittelsohlenschaum verbaut ist in der Mittelsohle. Die Entwicklung hast du mitgekriegt, hast auch dadurch deine Bestzeit verbessern können auf den Langstrecken, auch im Marathon. Ohne dass wir jetzt das zu einer Biomechanik-Diskussion ausufern müssen. Philipp, was hat das gebracht für dich aus deiner persönlichen Perspektive, diese Carbon-Schuh-Technologie?
Also ich habe ja die erste Erfahrung mit Carbon-Schuh tatsächlich doch nochmal deutlich später gemacht, weil, wenn ich mich richtig erinnere, gab es in Rio zwar schon Leute, die von einer anderen Marke diese Schuhe am Fuß hatten.
Es war ein Prototyp.
Es war ein Prototyp, genau. Das war damals noch nicht reguliert, das ist heute nicht verboten eigentlich. Also, es müssen heute Schuhe, es dürfen nur Schuhe gelaufen werden, die jedem potenziell zur Verfügung stehen, dass du in einen Laden gehen kannst, diesen Schuh erwerben kannst und nicht diese, sag ich es mal, in Anführungszeichen unfairen Vorteile bestehen könnten. Dass,
den Hinweis müssen wir machen. Gut, dass du darauf hinweist. Also Eliud Kipchoge hat die Goldmedaille geholt in einem Prototypenschuh damals mit Carbonplatte.
Genau.
Alle haben sich gewundert, weil das eben eine ganz andere Geometrie hatte. Das war eben tatsächlich so ein Schuh mit einer dicken Mittelsohle. Und bis dahin bist auch du in den Adizero-Modellen, ganz bekannte Adizero-Modellen, Zero, mit dem Haile Gebrselassie, korrekt, damals in Berlin dann auch Weltrekord lief, Rekordzeit. Und dann kamen eben diese Schuhe, diese neuen Wettkampfschuhe mit den dicken Mittelsohlen, ohne die jetzt kein Rekord mehr gelaufen werden kann. Ne? Wir haben jetzt gerade hier, letztes Jahr wurden die, ich war ganz begeistert hier, über 50% der World Marathon Majors wurden mit dem Adizero mit der Carbonplatte gewonnen. Ja. Also sprich, wer heute einen Marathon gewinnen will und vorne dabei sein will, der braucht so einen Schuh mit Carbonplatte drin.
Ja, also es ist so, dass diese Schuhe natürlich, wie du es schon angesprochen hast, durch die Konstruktion einer Carbonplatte oder bei Adidas sind es halt diese Energy Rods, also diese Stäbe, die den Fußwurzelknochen, den Metatarsalen nachempfunden sind. Die Kombination aus dieser Versteifung, aber auch dem Foam, der halt sehr reaktiv ist, das ist so ein bisschen das Geheimnis, was gewissen Läufern, ich sage es bewusst gewissen Läufern, weil da wird manchmal auch so ein Kult drum gemacht, das muss man, glaube ich, ein bisschen einordnen, gewissen Läufern durchaus Vorteile bietet, dass sie das Rennen schneller laufen können.
Ja.
Das ist aber, also meiner Meinung nach betrifft das jetzt nicht 100% aller Läufer. Es hängt ein bisschen davon ab, wie trittst du auf, wie ist deine Biomechanik. Und dann kann man da auch in Prozentsatz XY, da kursieren ja auch die verschiedensten Werte, vielleicht sogar sagen, okay, dadurch rennst du jetzt wegen mir deinen Marathon eine Minute schneller. Mhm. Ich glaube aber, dass der viel größere Anteil oder die Erklärung, warum gerade auch im Straßenlaufbereich so viel voranging in den letzten Jahren, sowohl bei Männern, aber vor allem auch bei Frauen, muss man sagen. Wenn man da jetzt mal guckt in die Weltspitze und die Marathonzeiten, das ist ja wirklich eine unfassbare Dichte an Zeiten unter 2 Stunden 20. Das war ja früher, also das wäre ja undenkbar. Mhm. Das liegt, glaube ich, sehr viel daran, dass diese Schuhe einfach ein viel höheres Regenerationspotenzial haben. Also wenn ich früher jetzt mal als Beispiel nehme, einen klassischen Adios gelaufen bin, du hast es angesprochen wie ein Haile, ne? dünne Sohle, und ich habe irgendwie so einen marathonspezifischen 40-Kilometer-Lauf gemacht in einer 200-Kilometer-Woche und die nächste Woche ist auch keine Regenerationsphase, sondern wieder zwei. Also dann hast du aber trotzdem halt 2-3 Tage trotzdem ein bisschen zerschossene Beine gehabt, einfach muskulär, sage ich jetzt mal, Oberschenkel, Waden etc. Und heute machst du halt mit den Schuhen eine Einheit, die wahrscheinlich sogar einen Ticken schneller ist, plus du dich eigentlich schon, ich sag mal, nach nicht mal 24 Stunden eigentlich muskulär da nicht mehr viel von merkst. Vielleicht noch eine gewisse körperliche Erschöpfung, weil klar, das natürlich trotzdem kardiovaskulär eine harte Belastung ist. Aber du kannst dadurch eigentlich eine höhere Dichte an Intensitäten fahren. Und das haben, glaube ich, viele Leute entdeckt. Du kannst mehr Umfang in qualitativ hochwertigen Bereichen machen. Und dadurch ist in meinen Augen vor allem auch diese krasse Entwicklung in einer wirklich doch bemerkenswerten Breite in diesen Spitzen zu erklären. Und da helfen natürlich vor allem diese Kombinationen dieses Schaums der Carbon-Elemente.
Der Vollständigkeit halber sollen wir vielleicht noch erwähnen, dass wir ja mittlerweile auch jetzt bei Carbon-Schuhen 3.0 oder 4.0 sind, ne? Also wir haben jetzt die dritte, vierte oder vielleicht teilweise sogar die fünfte Generation, weil wir haben jetzt Modelle, jetzt haben wir hier gerade den neuen Boston gesehen, da sind diese Energy Rods so adaptiert, dass es eben auch für ein ruhigeres, flottes Trainingslauftempo ist und eben auch für den ambitionierten Hobbyläufer, ne? Also das meine ich jetzt so mit 4.0, dass diese Technologie, der technologische Gedanke dahinter jetzt auch so umgemünzt wird, dass eben die Läufer in einer breiteren Schicht auch davon profitieren können. Und da wird es, glaube ich, tatsächlich dann auch interessant für ambitionierte Hobbyläuferinnen und Hobbyläufer.
Haben wir vorhin ja auch so ein bisschen erklärt bekommen hier bei dem sehr interessanten Vortrag, dass natürlich Entwicklung, zumindest im Hause Adidas, üblicherweise im absoluten Top-Performance-Bereich mal beginnt. Man versucht, okay, wie kann man unsere Top-Athleten unterstützen, noch schneller zu werden? Aber genau der Aspekt ist ja, Sie sagen ja trotzdem, natürlich fängt das oft sehr spitz an, aber wir versuchen natürlich mit den Erkenntnissen, die wir dann da gewinnen und über die Jahre immer weiterentwickeln, das natürlich für eine breite Masse zugänglich zu machen und nach den entsprechenden Needs auch Schuhe dementsprechend zu entwickeln. Also alleine hier in dem Raum, wo wir gerade sitzen, haben wir auch die 6 Adizero Modelle hier stehen, die man ja käuflich auch erwerben kann. Und da gibt es natürlich von bis, also für was auch immer man das natürlich vorhat. Und das davon profitiert dann letztlich jeder Läufer.
Wir hatten eben hier einen Vortrag von Melanie Knopp, die aus dem Innovation-Team ist bei Adidas. Ja. Also die quasi die Schuhe entwickeln, die so in 2 Jahren oder nächstes Jahr vielleicht zu Olympia jetzt gerade entwickelt werden und dann nächstes Jahr fertig sind. Und was diese uns gezeigt hat oder angedeutet hat, da bin ich sehr gespannt, was in so übernächsten Jahr so auf den Markt kommt. Das wird sensationell, glaube ich. Ja. Übrigens aber auch brandübergreifend. Ne? Also wir haben jetzt schon, wir haben aktuell getestet bei Runner's World 12 Marken mit Carbon-Schuhen. Ne? Es sind 12 Marken schon und es stehen 3 weitere in der Pipeline, die dieses Jahr auf den Markt kommen. Also das Portfolio wird sich unglaublich ausweiten. Da passiert ganz, ganz, ganz viel technologisch. Und übrigens auch in anderen Bereichen, ne? Also auch bei Trailschuhen haben wir mittlerweile auch die Carbonplatten. Also ja, aber ich habe eben gesagt, wir wollen keinen 10-Stunden-Podcast über das Thema machen. Machen wir vielleicht an anderer Stelle mal, weil es so schön nerdig ist.
Yeah.
Ganz anderes Thema, nochmal eine Schleife zu einem anderen Punkt. Du machst auch einen Podcast, Bestzeit, mit Ralf Scholl zusammen. Wie ist es denn dazu gekommen? Ralf Scholl, Moderator, Leichtathletik-Experte, aus dem Fernsehen bekannt, als Kommentator auch von Marathonläufen natürlich bekannt. Er selbst auch Läufer, passionierter, auch Triathlet. Wie ist es zu dem Podcast gekommen mit Ralf?
Ich glaube, viele Leute haben immer gedacht, dass wir so einen krassen Plan dahinter hatten, irgendwie dieses neue Format irgendwie zu schaffen. Aber wie so oft im Leben, es war absoluter Zufall, denn Corona hat ihn natürlich in seiner beruflichen Tätigkeit sozusagen genauso erwischt wie mich, ne? Also wir kamen irgendwie, beziehungsweise ich kam im März 2020 aus Kenia zurück und dachte, wir laufen irgendwie im April irgendwie um Olympia-Qualis, und dann war das sportliche Leben und auch das allgemeine Leben natürlich sehr anders plötzlich. Das heißt, wir hatten ein bisschen zu viel Zeit, sowohl ich als auch er, weil es gab auch keine Sportevents mehr zu kommentieren. Und wir kannten uns vorher schon natürlich durch die ganzen Events, aber wir waren, also es war halt das klassische Sportler-Athleten-Verhältnis, Sportler-Journalisten-Verhältnis. Ich hatte dann mal, glaube ich, einfach auf Instagram in der Story geschrieben, weil die Idee für einen Podcast hatte ich schon lange, aber ich wollte keinen alleine machen. Also ich habe schon gesagt, brauchst du irgendwie einen Counterpart auch. Und das hat er gesehen und hat geschrieben, hey, ich habe genau die gleiche Idee, dass ich habe schon länger überlegt, ob wir mal einen Podcast, mit wem ich einen Podcast machen könnte, sollen wir das mal probieren?
Witzig. Aha.
Und so ging das los, ohne Plan. Also wir, muss man auch sagen, die ersten ein, zwei Folgen waren jetzt auch, wir mussten sehr viel lernen technisch, also zumindest ich, Ralf ist da ja sehr viel mehr drin, was Mikros anbelangt etc. Aber haben das angefangen, wir hatten keinen richtigen Plan, wie viele Folgen wir machen wollen, welchen Rhythmus wir machen wollen, haben dann irgendwie nach einer Woche die nächste Folge wieder an einem Freitag rausgebracht und heutzutage haben wir jetzt 147 Folgen rausgebracht, jeden Freitag. Boah, bisher ist keine ausgelassen. Und freuen uns natürlich sehr, dass sich das auch einer gewissen Beliebtheit erfreut. Ist irgendwie natürlich, ist ja schön, über die Entwicklung in der Sportszene ein bisschen zu philosophieren zu können. Wir haben spannende Gäste oft zu Gast bei uns, wir natürlich aus unseren Netzwerken ja irgendwie kennen, und freut uns sehr, dass das gut ankommt.
Ja, tolle Gäste, und ich finde, ihr passt auch zusammen gut. Also, weil ja, gerade Ralf Scholl ist ja auch jemand, ich weiß, den habe ich mal, natürlich kennt man sich so durch die ganz verschiedenen Veranstaltungen, aber dann habe ich ihn tatsächlich mal kennengelernt. Wir sind es mal wirklich zufällig über den Weg gelaufen beim Ironman 70.3 in Luxemburg, wo wir beide teilgenommen haben, und ich wusste das aber vorher nicht, ne? Und dann stand er da auf einmal auch beim Race Briefing und war, also was einfach nur zeigt, er ist auch mit in der Wolle geprägter Sportler, Ausdauersportler, und deswegen glaube ich, dass das gut läuft. Philipp, du bist jetzt, wie man immer so schön prosaisch ein bisschen sagt, du bist im Herbst deiner Karriere.
Ja.
Wir haben auch schon ein bisschen so philosophiert, was kommt denn dann und auf was hast du Bock? Wir haben gestern so über verschiedene andere Sportarten gesprochen. Übrigens ganz interessant fand ich auch, angeregt so über das äußere Erscheinungsbild, dass wir Läufer ja doch eher meistens eher etwas einen schlankeren Oberkörper haben und so, und du dann gesagt hast, ja, Langhanteltraining, das wäre mal was für dich. Ist das so etwas, was du dann mal mehr forcieren wirst?
Ja, also ich habe wirklich, also ich liebe das Laufen, und ich hoffe auch wirklich sehr, dass ich zur richtigen Zeit den Absprung schaffe. Also das heißt, was ich damit sagen will, ist, ich kenne natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht jetzt rückblicken, sagen wir nur ein, zwei Jahre früher aufhören, wäre besser gewesen, weil dann vielleicht irgendwie die Achillessehne noch intakt gewesen wäre, und man natürlich auch Laufen, auch durch die Vielseitigkeit des Laufens, der hoffentlich auch wirklich bis zum Lebensende irgendwo genießen kann. Das ist ja wirklich ein Privileg, dass das so ein geiler Sport ist, auch Laufen anders entdecken kann, vielleicht mal wirklich mal ein Trailrennen mal machen, das habe ich noch nie gemacht. Ich finde das aber total cool, sowas mal auszuprobieren, auch da neue Erfahrungen zu machen, aber genauso andere Sportarten zu entdecken. Also ich glaube, so ein Gravelbike wäre irgendwie eine geile Investition, hätte ich auch Bock, ist in Regensburg und Umland eben, schön zu
fahren. Der Gegend, wo du wohnst, ja.
Genau. Und genauso Krafttraining haben wir als Läufer natürlich schon auch immer gemacht, ist irgendwie Teil des normalen Trainingsalltags, aber natürlich sehr laufspezifisch. Und ich glaube, dass auch das, da hätte ich schon Lust drauf. Nicht, dass wir jetzt hier von Bodybuilding reden, da kenne ich jetzt außer Ryan Hall auch niemanden, der so eine krasse Transformation gemacht hat.
Den man nicht wiedererkennt.
Nein, das jetzt nicht, aber tatsächlich auch mal Krafttraining oder auch so Functional Training wirklich mal bewusst ein bisschen anders zu machen, sich auch da neu zu challengen. Das sind Dinge, die für die ich ja sonst nie wirklich Zeit hatte oder die man in einem normalen Trainingsalltag jetzt nicht auch noch zusätzlich unterbringt. Und ganz ehrlich, so ein Format wie HYROX, wo du ja auch so das als Teamwettkampf machen kannst, hätte ich schon mal Bock, aber das muss man natürlich auch vorbereiten. Da kannst du jetzt nicht denken, als Läufer, ich gehe da mal hin und mach da mit, bewegst den Schlitten da wahrscheinlich keinen Meter. Aber sowas finde ich spannend, und mal gucken, ob es dafür später mal irgendwie eine Gelegenheit gibt.
Eine neue Challenge hast du jetzt ganz aktuell. Du hast schon erzählt, du hast schon Muskelkater im rechten Bizeps gehabt beim Babytragen. Ne? Das sollte man gar nicht unterschätzen. Ne?
Ja, die nehmen relativ schnell zu, was ja auch gut und richtig ist und wichtig. Aber tatsächlich merkt man als Läufer dann doch mal, wie mickrig der Oberkörper ausgeprägt ist. Und je nachdem, wie lang man irgendwie dann die Kleine auch am Arm hat, merkt man schon so am nächsten Tag, irgendwas zieht hier so ein bisschen. Das ist ungewohnte Muskelkater. Schon allein aus dem Grund wäre es vielleicht sinnvoll, auch ein bisschen mehr Krafttraining für den Oberkörper zu machen, weil die werden ja dann doch auch größer und von dem her, das ist schön, ja.
Philipp, ansonsten nehme ich auf jeden Fall ein Zitat mit: Wir haben das Privileg, in einer sehr geilen Sportart unterwegs zu sein.
Ja.
Das Laufen. Vielen, vielen Dank, das war super interessant und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie wird das Training jetzt aussehen? Du hast gesagt, Halbmarathon Berlin steht jetzt für dich im Plan, das heißt, die nächste Trainingswoche wird wie viele Kilometer umfassen?
Tatsächlich aktuell etwas reduzierter als sonst. Ich würde mal sagen, für einen Halbmarathon ist bei mir normalerweise so 140 bis 160 Kilometer die Woche. Das ist auch ausreichend. Liegt auch daran, die Longruns sind natürlich nicht ganz so lange. Ich brauche jetzt keine 40er. Und so, ja, overall Mileage, wie man so schön sagt, ist auch ein bisschen reduziert, damit man dann ein bisschen mehr Qualität in den Tempoeinheiten machen kann. Von dem her, ich denke mal, nächste Woche wird so, ja, 140, 150 werden und hoffentlich zwei Workouts.
Philipp, vielen Dank und viel Erfolg. Freue mich auf den nächsten Podcast mit dir.
Dankeschön.
Und damit sind wir auch schon am Ende dieser diesmal etwas kürzeren Folge unseres Runner's World Podcasts, die aber nicht minder interessant war, wie ich finde. Zum Schluss einmal noch die Empfehlung: Abonniert unseren Podcast sehr gerne, dann verpasst ihr auch die nächste Folge nicht, wenn sie online kommt. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann bewertet uns auch sehr gerne. Wir freuen uns über eure Sternebewertung. Und wir freuen uns auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Bis dahin, macht's gut und habt viel Spaß beim Laufen.